Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sicherheitssonntags SISO im Europa-Podcast. Mit mir Florian Schäfer, wie gewohnt. Heute richten wir den Blick auf ein östliches Nachbarland von uns, nämlich Polen. Es spielt für Europas Sicherheit eine Schlüsselrolle. Polen ist direkter Nachbar der Ukraine und grenzt auch an Belarus. Polen investiert stark in seine Verteidigung und prägt die sicherheitspolitische Debatte, so kann man in Europa sagen, stark mit. Mein Gast ist heute Christoph von Marschall. Er ist diplomatischer Chefkorrespondent beim Tagesspiegel und Autor. Er ist ausgewiesener Experte für Außen- und Sicherheitspolitik mit langer journalistischer Erfahrung. Er beschäftigt sich unter anderem intensiv mit Osteuropa, aber auch mit den USA, war dort lange Korrespondent in Washington und eignet sich prima als Gast für unsere heutige Folge. Herr von Marschall, herzlich willkommen im Europa-Podcast und schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ja, hallo, Herr Schäfer.
Wollen wir gleich mal inhaltlich beginnen mit einer doch etwas einfacheren Frage. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass Ihnen die Frage schon öfters mal gestellt wurde. Ich finde sie aber interessant, deswegen mache ich es trotzdem. Sie sind diplomatischer Chefkorrespondent beim Tagesspiegel. Was genau verbirgt sich denn hinter dieser Bezeichnung und wie können wir uns Ihre Arbeit zum Thema Sicherheitspolitik denn vorstellen?
Ja, ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten vor allem mit Außen- und Sicherheitspolitik und dem Blick von außen auf Deutschland. Das soll sich sozusagen hinter dem diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion verbergen, dass das jemand ist, der sich mit Außenpolitik und Sicherheitspolitik beschäftigt und dass er sozusagen an die Chefredaktion direkt angebunden ist. Und dazu kam ich halt nach den 8 Jahren Korrespondententätigkeit in den USA. Die waren relativ erfolgreich für mich und den Tagesspiegel, weil ich ja sehr früh an Barack Obama dran war. Und als ich dann wieder zurückkam, ergab sich einfach die Frage, was machen wir jetzt mit dem? Wo können wir denen die Redaktion einbinden? Mit welchem Titel, mit welchen Aufgaben und so weiter? Und das war dann die Lösung. Und eigentlich finde ich das bis heute eine schöne Umschreibung. Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion.
Sehr schön, vielen Dank. Dann können wir uns daraus gleich mehr vorstellen. Jetzt möchten wir gleich inhaltlich einsteigen. Sie haben es gerade schon erwähnt. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit Außen- und Sicherheitspolitik. Sie befassen sich auch schon länger mit Polen. Wann ist denn das erste Mal ein intensiver Kontakt mit dem Land entstanden? Und wie hat sich vielleicht auch Ihr Blick auf Polen in den letzten Jahren verändert?
Also der erste intensivere Kontakt mit Menschen aus Polen, das war in den 80er Jahren. Mein Vater hat international vergleichendes Privatrecht gelehrt, erst in Frankfurt, dann in Bonn. Und der Bonner Zeit hatte er einen intensiven Austausch auch mit Polen, im sozialistischen Polen. Da kamen halt Gastprofessoren aus Krakau und Warschau und Lublin oder Posen nach Deutschland. Und die habe ich dann im Haus meiner Eltern kennengelernt. Ich selber habe dann osteuropäische Geschichte studiert, ab etwa 1980. Und habe dann einen Professor gehabt in Freiburg, Professor Götz Schramm, der sagte, in Polen ist was los, Solidarność-Bewegung. Er würde sich freuen, wenn einer seiner Schüler sich intensiver mit dem Land beschäftigt. Und das habe ich dann gemacht. Und dann gab es damals einen Modellversuch in Mainz, an der Uni Mainz. Da konnte man ganz egal, was man inhaltlich studierte, egal ob Medizin, Musik, Jura, Geschichte wie ich, konnte man in einem Jahr, also 2 Semestern, Polnisch lernen. Ein Intensivkurs in Deutschland und einer im Sommer in Krakau an der dortigen Sommerschule. Das habe ich gemacht. Also 82 bin ich dann in den Sprachkurs nach Polen gegangen, nach Krakau. Und 83, 84 habe ich dann 15 Monate in Krakau studiert. Und seither beschäftige ich mich sehr intensiv mit Polen.
Ja, sehr interessant, einen langen Zeitraum, den Sie da auch jetzt überblicken können. Wenn wir über Deutschlands Sicherheit sprechen, dann blicken wir ganz oft nach Paris, so wie wir das auch in unserer letzten Folge gesprochen haben, auch mal nach Brüssel. Aber ich denke, das ist meine persönliche Meinung und die teilen ja auch einige andere, man sollte auch öfters mal seinen Blick nach Warschau richten. Warum ist denn Polen so wichtig für Deutschlands und Europas Sicherheit? Und mein Eindruck ist auch, auch so ein bisschen in den kommenden Jahren, spätestens seit dem Ukraine-Konflikt oder dem Angriffskrieg der Russischen Föderation, spätestens da, glaube ich, hat sich auch noch mal die Bedeutung und der Blick auf Polen, was dieses Thema angeht, meiner Ansicht nach verändert. Teilen Sie das?
Ja, unbedingt. Das ist sozusagen eine sich sehr, sehr lang hinziehende Normalisierung unseres Blicks auf Europa und die Welt, nicht? Also natürlich versteht Polen mehr von der Ukraine und Russland als wir, die wir weiter westlich liegen. Nur haben wir das uns selber noch nicht eingestanden, so wie ich davon ausgehen würde, dass Spanier mehr von Südamerika verstehen wegen ihrer Geschichte als Deutsche, nicht? Das ist ganz normal. Nur wir kommen aus einer anormalen Welt. Eigentlich ist die Wende, also der Fall der Mauer, die Reintegration unserer östlichen Nachbarn in die europäische Gemeinschaft erstmal. Ich meine jetzt gar nicht so sehr NATO und EU, sondern unseren Bewusstseinshorizont von Europa. Einerseits hat das schon vor über 30 Jahren begonnen, nachdem wir vorher über ein halbes Jahrhundert abgekapselt waren. Da war ein eiserner Vorhang. Wir haben die nicht wahrgenommen. Man ist diesen Menschen nicht begegnet. Sie spielten keine große Rolle im Bewusstsein der meisten Deutschen, ne? Und obwohl das jetzt schon über 30 Jahre diese Chance zur Normalisierung gibt, dass man Nachbarn im Osten hat, wie man Nachbarn wie die Franzosen im Westen hat und klar ist, dass wir uns gegenseitig was angehen und dass wir in einer Schicksalsgemeinschaft sind. Dennoch ist bei vielen, wahrscheinlich vor allem Älteren, immer noch dieses alte Weltbild vorhanden. Alles, was im Osten ist, na ja, das kennt man nicht so genau. Man weiß eigentlich auch nicht so genau, sind die wichtig oder nicht? Sind die so modern wie wir? Haben die so viel Ahnung wie wir? Und ich würde mal sagen, in diesen 12 Jahren seit der Annexion der Krim und dann im Beginn des Kriegs in der Ostukraine und seit 22 voller Krieg haben wir Deutschen doch bitter lernen müssen, dass möglicherweise Polen wesentlich mehr davon verstehen und die Situation besser einschätzen können als wir. Die haben nicht den Fehler gemacht, ach, der Putin kommt, der wird doch nicht die Ukraine angreifen. Doch, hat er getan und sie haben uns das vorhergesagt und wir wollten es nicht glauben. Also wir können von denen was lernen. Wir können sie erstmal ernst nehmen. Wir können ihre Sichtweisen und ihre Geschichte ernst nehmen und unser Bewusstsein mit einbeziehen. Und dann glaube ich, haben wir insgesamt in dieser europäischen Gemeinschaft durch das Einbinden solcher wichtiger Erfahrungen, dann haben wir einen realistischeren Blick auf die Welt. Und der letzte Punkt: In der Europäischen Union gibt es ja große und kleine Mitglieder. Nicht der größte nach Bevölkerung, Wirtschaftskraft ist Deutschland. Dann kommen die immer noch sehr großen: Frankreich, Italien, Großbritannien spielt ja in der Liga, ist aber nicht mehr drin. Und die nächste Stufe sind Spanien und Polen. Das sind beides Länder, die knappe 40 Millionen Einwohner haben. Polen hat eine sehr, sehr robuste Wirtschaft, eine sehr erfolgreiche Wirtschaft. Was die meisten Deutschen nicht wissen, Polen hat längst Italien und Großbritannien als Handelspartner von Deutschland überholt. Und die sind kurz davor, Frankreich einzuholen. Kann sich kaum jemand vorstellen, dass dieses Land östlich von uns, das wir nicht so wahrnehmen, ne, und denen wir das gar nicht so zutrauen, dass die von der Wirtschaftsdynamik auch in ihrer Bedeutung als Handelspartner für Deutschland annähernd so wichtig sind wie Frankreich.
Ja, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges verändert, auch gerade ökonomisch, was auch sehr interessant ist. Sie haben es gerade schon mal einleitend erwähnt. Diese Warnung aus Polen bezüglich Russland gab es. Sie gab es auch aus den baltischen Staaten. Sie wirkt im Rückblick schon fast vorausschauend. Wenn wir jetzt nochmal die polnische Perspektive einnehmen, wie sehen die aktuell die Sicherheitslage in Europa, gerade auch auf die Ukraine bezogen und das, was vielleicht zukünftig noch passieren könnte? Und was erwartet denn Polen jetzt auch konkret von seinen europäischen Partnern bezogen auf die Sicherheit des eigenen Landes, aber auch auf die der Ukraine, vielleicht auch unter den neuen Voraussetzungen, auch ökonomischen Voraussetzungen, die Sie ja gerade schon mal erwähnt haben?
Also Polen hat sicher von seiner Vorstellung, wie die Lage ist, empfindet sie noch als bedrohlicher als wir, nicht die Ukraine, wo seit über 4 Jahren Krieg geführt wird. Das ist ein direkter Nachbar von Polen. Die haben gleich am Anfang mitbekommen, die Flüchtlingsströme, bevor wir also von größeren Mengen ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland sprachen, sind die erstmal nach Polen gegangen. Und auch dort sind bis heute über 2 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und auch die müssen damit klarkommen, wie sie mit denen umgehen. Es gibt dort keine Sozialhilfe wie hier. Es gibt am Anfang eine gewisse Eingliederungshilfe und nach ein paar Monaten stoppt das für Erwachsene. Kinder bekommen das Kindergeld, bekommen Schulplätze, aber Ukrainer in Polen sind nicht so wie mit Bürgergeld in Deutschland versorgt, nicht? Was wir ja auch gerade überlegen zu ändern. Also Sicherheitslage viel bewusster. Es sind bei russischen Angriffen auf die Westukraine, also die russischen Luftangriffe gelten ja nicht nur den direkten Kriegsgebiet. Das geht ja bis nach Lemberg in Westpolen, in der Westukraine, auch in dem Versuch, westliche Hilfe, die über die polnische Grenze ins Land kommt, um die zu unterbinden oder Lager für Militärgüter, die in der westlichen Ukraine sind. Und bei solchen Kämpfen, dann versucht die Ukrainer versuchen mit Luftabwehr die russischen Drohnen oder was da immer kommt, Raketen abzuschießen. Da sind auch schon Trümmerteile auf der polnischen Seite runtergekommen und haben auch Wohnhäuser zerstört. Und außerdem gibt es russische Drohnen im polnischen Luftraum. Also auch das hatten wir innerhalb des letzten halben Jahres, hat Russland mal einen Angriff mit über 20 Drohnen auf Polen gestartet. Nicht um jetzt die Hauptstadt Warschau anzugreifen. So nicht. Das waren Demonstrationen. Guck mal, wir können auch bei euch mit Drohnen angreifen. Und das ist den Polen alles viel bewusster als uns, dass der Krieg einfach ein paar hundert Kilometer näher dran ist als am östlichen Deutschland, nicht? Und das sozusagen ist die Lage. Wie geht Polen damit um? Polen hat schon früher als Deutschland begonnen, Richtung 5% Verteidigungsausgaben zu gehen. Polen hat sich, und das ist parteiübergreifend so, egal ob sie die polnische Rechte nehmen, die PiS oder die polnische liberale Regierung, die wir jetzt haben. Polen haben das Ziel, die stärkste Landarmee in Europa zu haben. Obwohl sie nur halb so viel Bevölkerung haben wie Deutschland, wollen sie 300.000 Soldaten haben, vier Divisionen, während wir ja Schwierigkeiten haben, auf unsere 180.000 zu kommen. Und nächstes Jahr brauchen wir 250.000, um die NATO-Forderungen zu erfüllen, Anforderungen zu erfüllen, nicht? Also das ist in Polen alles viel präsenter und es wird auch viel konsequenter in die Richtung gearbeitet, dass man selber verteidigungsfähig sein will, im Wunschdenken gemeinsam mit den Amerikanern. Aber natürlich ist auch den Polen klar, dass auf Donald Trump möglicherweise kein Verlass ist und wer nach ihm kommt, weiß man auch nicht. Und dass man sich auch auf den Fall vorbereiten muss, dass Polen, Deutschland, Europa auch ohne US-Militärhilfe in der Lage sind, Wladimir Putin abzuschrecken oder sich im Ernstfall gegen ihn zu verteidigen.
Vielen Dank, sehr interessant. Ja, also diese erhöhten Militärausgaben, Sie hatten es schon erwähnt, die zeigen meiner Meinung nach ja auch eine gewisse Entschlossenheit, vielleicht auch eine notwendige Entschlossenheit, um die Sicherheit des eigenen Landes zu gewährleisten. Wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal dieses sehr wichtige Dreieck Deutschland, Frankreich, Polen angucken, gerade mit der geografischen Lage Polens, gerade mit dieser Sichtweise, die da herrscht, der Entschlossenheit, die dort herrscht, in dieser Dreierkonstellation, wenn wir mal ein bisschen, ich weiß, es ist immer schwer, in die Zukunft zu gucken und auch Vorhersagen genau zu treffen, trotzdem, wenn man mal ein bisschen in die Zukunft schaut, welche Rolle könnte Polen denn dann in diesem Dreieck übernehmen und könnte es vielleicht auch eine Art vielleicht Vorbildfunktion, einnehmen für das, was möglich ist und auch was getan werden muss, um die Sicherheit des eigenen Landes oder auch Europa zu gewährleisten.
Also aus polnischer Sicht zu allen Fragen ein Ja. Nicht? Die empfinden sich als ein selbstbewusster, erfolgreicher Partner. Und ja, die wollen auf Augenhöhe mit Frankreich und Deutschland kooperieren. Die große Frage ist umgekehrt, wie ist denn die französische und die deutsche Perspektive? Sind wir bereit, in Polen einen solchen gleichberechtigten Partner zu sehen? Oder ist das immer noch so, na ja, das sind die Leute, die sind noch ein bisschen hinterher, die holen auf, ja, aber die sind noch nicht ganz auf unserem Niveau. Und im Übrigen sollen die dankbar dafür sein, dass wir sie, also wir, der Westen, sie in die NATO und die EU aufgenommen haben. Polen tritt da wesentlich selbstbewusster auf. Und all dieses Leichte von oben herab, was da manchmal unbeabsichtigt oder auch unterschwellig mitschwingen mag, das trifft jedenfalls nicht die polnische Sicht der Dinge. Die Franzosen haben sich sehr lange schwer getan, überhaupt einen wirklich intensiven Kontakt mit Polen zu gehen. Sie haben das mehr aus Notwendigkeit gemacht, aus Angst, dass sonst alle östlichen Nachbarn im Prinzip an Deutschland dranhängen und sozusagen einen politischen Block mit Deutschland bilden. Und dann, Frankreich ist ja so ein von der Bevölkerung her kleineres Land als Deutschland, hat auch keine so große Wirtschaft wie Deutschland. Ich meine, es ist eine wichtige Mittelmacht, aber wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig hinter Deutschland. Und deswegen war das sozusagen aus der Notwendigkeit geboren. Wir können sozusagen das alles, was da im Osten Neues dazukommt, das können wir ja nicht alles den Deutschen überlassen und sozusagen zu einer Koalition unter deutscher Führung werden lassen. Deswegen müssen wir uns da auch mal tummeln, nicht? Und auch mal was tun. Aber Franca ist natürlich jetzt in einer schweren innenpolitischen Krise. Das haben Sie ja auch sicher im letzten Podcast mit Jakob Ross besprochen. Macron hat ja keine Parlamentsmehrheit. Der ist im Prinzip ein Lame Duck Präsident. Was nach ihm kommt, wissen wir alle nicht und fürchten eher, es wird schlimmer und nicht besser. Es wird nationaler, wenn nicht sogar nationalistischer. Und in dieser ganzen Denkrichtung wird man vermutlich nicht damit rechnen können, dass sehr, sehr viel Energie dafür da ist, solche multinationalen Koalitionen zu bilden, also mehr in die deutsch-polnisch-französische Kooperation zu investieren, sondern es wird eher schwieriger. Und wenn wir uns die Ukraine-Hilfe anschauen, Paris richtet sehr gerne alle paar Wochen irgendeine Konferenz aus, um sozusagen das Rampenlicht da in den Schlagzeilen auf Paris zu lenken. Aber machen wir uns nichts vor. Frankreich leistet weit unterhalb seiner Möglichkeiten Ukraine-Hilfe. Das Land ist in einer schweren Wirtschaftskrise mit über 120% seines Bruttosozialprodukts verschuldet. Also da kommt wenig. Macron tritt gerne international auf, aber dass da eine substanzielle Hilfe für die Ukraine käme oder eine substanzielle Organisationskraft, um die NATO-Ostflanke zu stärken, das kann ich so nicht wahrnehmen. Frankreich ist dann doch eher ein Mittelmeerland, das zusammen mit Spanien, Portugal, Italien, Malta, Zypern seine Sicherheitsprobleme eher im Mittelmeer und im nördlichen Afrika sieht und sich nicht so direkt bedroht fühlt von Russland oder eben dem Ukraine-Krieg, wie Polen das tut und wie wir es in einem dann etwas geringeren Maße, aber eben doch auch tun.
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Einschätzung. Wir haben jetzt mal dieses Dreieck beleuchtet. Jetzt wollen wir noch mal auf Deutschland und Polen gesondert blicken. Wie würden Sie denn die aktuelle Zusammenarbeit beschreiben, gerade mit Blick auf die Sicherheit und Verteidigungspolitik? Wo gibt es vielleicht Fortschritte? Es gibt ja auch immer mal wieder kritische Töne aus Polen, gerade wenn man sich nochmal den geschichtlichen Diskurs anschaut. Und es gab natürlich meiner Ansicht nach doch zu Beginn der Kanzlerschaft von Friedrich Merz einige sehr positive Signale nach Polen. Dann gab es aber wiederum diese Grenzkontrollen, die ja, glaube ich, wenn man die Medien verfolgt hat, auch zu einigen Irritationen geführt haben. Also wie würden Sie momentan die Zusammenarbeit beider Länder bewerten?
Die Situation ist im Prinzip gut und kooperativ und natürlich um Längen besser als in der alten Zeit, über die wir anfangs gesprochen haben. Es ist ein riesiger Fortschritt, dass wir überhaupt jetzt eine offene Kooperation haben. Und es gab auch schon schlimmere Zeiten unter der PiS, wo die nationale polnische Innenpolitik eine noch bedeutende Rolle spielte. Aber auch bei der liberalen Regierung Tusk ist es nach wie vor so, dass der jetzt nicht sich Deutschland mit offenen Armen entgegenwirft und sie ausbreitet und so. Denn es ist halt für Tusk, dessen Vater, Großvater als Volksdeutscher in der Wehrmacht gekämpft hat, ist es halt immer ein innenpolitisches Problem aus seiner Sicht, wenn er zu eng mit Deutschland gesehen wird. Dass sozusagen der heimliche Deutsche, also die nationale Opposition behauptet, dass der Ministerpräsident, der nicht polnische, sondern verdeckte deutsche Interessen verfolgt, das ist völliger Quatsch, aber es funktioniert halt in der Innenpolitik nicht. Und das macht Tusk ein bisschen vorsichtig. Und im Übrigen will er ja mehr von Deutschland, als Deutschland bereit ist zu leisten. Daher kommen auch gewisse Spannungen. Also wenn es nach Tusk ginge, müssten wir noch viel mehr Ukraine-Hilfe leisten. Und natürlich hätten wir längst den Taurus liefern sollen und wesentlich intensiver militärisch die Ukraine unterstützen sollen, als wir bereit sind, das zu tun. Zu unserer Innenpolitik, also als Merz noch in der Opposition war, ist er demonstrativ nach Warschau gefahren und hat gesagt, das ist eines der Dinge, die er anders machen möchte, intensiver als Kanzler Scholz, der noch nicht so wahnsinnig viel Wärme in Richtung Polen hat spüren lassen. Auch unser jetziger Bundespräsident, als er noch Außenminister war oder vorher Kanzleramtsminister, nicht, da hat er ja auch nicht auf die polnischen Warnungen gehört, sondern davor gewarnt, dass die Polen und die Balten bitte nicht so viel Säbeln rasseln sollten, als ginge von denen die Aggression aus und nicht von Putin, nicht? Also wir haben sowohl auf der polnischen Seite in der Innenpolitik Bestrebungen, die die Kooperation behindern. Wir haben sie auf deutscher Seite durch Unverständnis oder auch aus innenpolitisch motivierten Gründen gehabt, dass man eben auch nicht so besonders herzlich auf Polen zugegangen ist. Aber alles in allem ist es immer noch eine sehr positive Kooperation. Und auch die historischen Dinge, die Sie angesprochen haben. Nichts hat ja ewig gedauert, bis Deutschland mal verstanden hat, dass der Zweite Weltkrieg und die Folgen und die deutschen Verbrechen nicht einfach erledigt sind, weil man sagt, na ja, wir haben das mit der DDR geregelt, also keine Reparation, wir haben 2+4-Vertrag und früher den Warschauer Vertrag, Grenze, Reparation, alles weg, ist alles geregelt. Nein, so einfach ist das eben nicht. Und wir bauen ja jetzt hier in Berlin ein Mahnmal für die Deutschen, für die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen, ist ja bezogen auf die Bevölkerung mit das schlimmste Kriegsopfer gewesen, nicht? Also 6 Millionen polnische Bürger, zur Hälfte polnische Juden, zur Hälfte polnische Polen, sind ja von den Nazis umgebracht worden und infolge des Krieges gestorben. Das ist bezogen auf die Größe des Volkes ein ziemlicher Blutzoll, den wir vielleicht noch in der Ukraine und in Weißrussland sehen, aber sicher nicht in Russland, wo alle immer die sogenannten über 20 Millionen Sowjetopfer geredet haben. Das waren ja im Wesentlichen nicht Russen, sondern das waren eben Ukrainer und Weißrussen. Da ist ja auch noch vieles etwas komisch in unseren Geschichtsbildern, was aufgearbeitet werden muss und war halt eine lange Tradition sowjetischer und russischer Propaganda dahinter steckt, so zu tun, als sei Russland ein besonders großes Opfer des Zweiten Weltkriegs gewesen. Nee, die haben ihn mit angefangen. Der Hitler-Stalin-Pakt, nicht? Das war der Angriff auf Polen von zwei Seiten. Und dass Russland sich jetzt als Siegermacht und eigentlich eher Opfermacht als Angreifermacht stilisiert, das ist ja nun auch nicht die ganze Wahrheit.
Ja, ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Sie hatten es gerade schon mal kurz erwähnt, warum eigentlich so ein gutes Verhältnis beider Länder wichtig ist für die europäische Sicherheit. Sie hatten das schon mal kurz gerade erwähnt, aber mir ist noch mal wichtig, vielleicht herauszuarbeiten, was können beide Länder voneinander lernen? Vielleicht sogar, was eine gemeinsame Vorstellung von Sicherheitsarchitektur angeht oder vielleicht auch von gemeinsamen Fähigkeiten. Denn Sie haben es gerade ja auch schon beschrieben, die Bedrohung für Polen ist sehr real, die Investitionen in Sicherheit und Verteidigung in Polen sind sehr real. Also ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen die Frage gestellt, alle reden jetzt darüber, was können wir von der ukrainischen Armee lernen, was können wir von deren Sichtweise lernen, weil die ja leider die kriegserprobteste Armee in Europa sind. Kann man sich sowas vielleicht unter anderen Voraussetzungen auch für Polen vorstellen, dass man hier seine Fähigkeiten vielleicht gemeinsam bündelt und voneinander profitiert?
Ja, in die Richtung muss es gehen. Einfach eine Verstärkung der Kooperation. Ich meine, klar, wir haben auch ein trilaterales Korps in Stettin, also ein deutsch-polnisch-dänisches. Ich meine, ich bin, für mich sind das eigentlich eher symbolisch wichtige Dinge. Ich denke nicht in den Kategorien einer europäischen Armee, wo sozusagen alle ihre Soldaten in eine gemeinsame Armee hineinschmeißen. Dann gibt es irgendeinen Brüsseler Oberbefehl. So wird das nicht funktionieren. Wir werden es nach wie vor mit nationalen Armeen zu tun haben, die auch in ihrer Sprache als Kommandosprache im Feld operieren werden. Aber diese nationalen europäischen Armeen können dann gemeinsam operieren und dann wird man halt eine Arbeitsaufteilung haben. Was noch wichtiger ist und wo wir riesen Nachholbedarf haben, ist Rüstungskooperation, nicht? Also das, was wir im zivilen Bereich mit Airbus gemacht haben, das müsste man ja auch im militärischen Bereich machen, nicht? Europa braucht nicht 16 verschiedene Flugzeugmodelle und 12 verschiedene Panzertypen und ich weiß nicht wie viele Geschütze, sondern dann in der Economy of Scale, damit man für das Geld, das man investiert, auch möglichst viel bekommt, nicht? Brauchen wir maximal zwei europäische Kampfflugzeugtypen und vielleicht zwei Arten von Panzern. Und Panzer sind sowieso nicht mehr so wichtig. In Richtung Drohnen geht das jetzt alles, ne? Und da können wir alle bei Drohnen und der modernen Kriegsführung sehr, sehr viel von der Ukraine lernen. Das gehört ja auch zu diesem Blickwinkel. Die Ukraine ist auf der einen Seite dieses arme, angegriffene Land, das es so nicht mehr gäbe, wenn wir denen nicht geholfen hätten, was ja eine gewisse Hierarchie so rum signalisiert. Und wenn Sie sagen, wer kann denn was in einem Krieg wie heute, ist genau andersrum. Die Ukrainer können alles und wir können noch nichts. Ne? Und da müssen wir was von denen lernen. Wir müssten auch im Prinzip, wenn es nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ginge, wir müssten alle unsere Drohnen der Ukraine kaufen, weil die viel billiger und besser herstellen, als es deutsche Firmen erst lernen können. Und die werden dann natürlich auch viel teurer. Und am Ende wird es eine Mischung sein. Wir werden natürlich auch deutsche Drohnenproduktion brauchen, schon allein, damit wir das Know-how haben. Und je nachdem, wenn es einen Ukraine-Frieden gibt, dann sind die auf einmal wieder näher an Russland und wollen die uns dann überhaupt? Also es gibt ja eine Menge offene Fragen. Man muss immer zweigleisig denken in Sicherheitspolitik, damit man da nicht eine einseitige Abhängigkeit hat, die sich gegen einen richten kann. Aber an dieser ganzen europäischen Rüstungskooperation ist ja Polen kaum beteiligt gewesen bisher. als sie noch im Ostblock waren, war das die Panzerschmiede des Ostblocks, nicht das schlesische Gebiet, nicht? Und warum nach der Wende niemand daran gedacht hat, dass man diese polnischen Fähigkeiten in der Rüstungsindustrie, dass man die vielleicht für Europa nutzbar macht, nicht? Dann haben dann alle im Westen gedacht, nö, da müssen wir ja noch mehr Anteile an der Produktion abgeben, wenn dann noch mehr Partner im Osten dazukommen. Also da war auch sehr viel nationaler Industrieegoismus dabei, dass letzten Endes Frankreich, Spanien, Deutsche gar nicht so interessiert waren, auch noch diese polnischen Fähigkeiten einzubeziehen und zu nutzen, was dann eben auch dazu geführt hätte, dass ein Großteil der Arbeitsplätze und Industrieaufträge eben in Polen hätte bleiben müssen. Und das wollte man halt nicht. Aber das ist im Rückblick ein Fehler und wir werden in die Richtung gehen müssen. Es wäre einfach klug, dass in alle neuen europäischen multinationalen Rüstungsprojekte, dass man immer wieder daran denkt, Polen ist das mit Abstand bevölkerungsreichste Land im Osten. Die haben knapp 40 Millionen. Die Tschechen sind 10, die Ungarn sind 10, die Slowaken sind 6,5. Die Balten haben zwischen 1,5 und 3,5, ja, Millionen. Das sind ganz, ganz kleine Länder. Der einzige große ist Polen. Und dann kommt noch Rumänien, das hat 20 Millionen, also halb so viel wie Polen. Nicht? Also wenn überhaupt, müssen wir Polen mit einbeziehen in europäische Rüstungskooperation, damit wir zu dieser Economy of Scale kommen, wo wir im europäischen Interesse alle gemeinsam was produzieren und uns auf gewisse Standardisierungen und Typen einigen. Und an deren Produktion muss dann auch Polen beteiligt sein.
Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Ich möchte zum Schluss noch mal zwei Punkte kurz ansprechen. Der erste Punkt ist folgender: Wer die Medien und auch die sozialen Medien verfolgt hat, ist ja darauf gestoßen, dass Trump angekündigt hat, diesen Abzug amerikanischer Kapazitäten aus Deutschland. Jetzt wollen wir da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das nicht das Thema unserer Folge ist, aber es war irgendwie damit zu rechnen. Und ob das alles so umgesetzt werden kann, Kongress, Zustimmung und so weiter und so fort, sei auch dahingestellt. Ich möchte einfach nur mal die Gelegenheit nutzen, weil Sie auch eine sehr große USA-Erfahrung haben. Wie glauben Sie, wird das in Polen betrachtet, dieser Ankündigung des Truppenrückzugs und auch bezogen auf das, was wir gerade besprochen haben? Wie realistisch ist es vielleicht, dass wir, wenn es auf mittelfristige Sicht dazu kommt, dass die USA hier Truppen abziehen, dass wir das mit europäischen Kapazitäten auffüllen können? Und wie wichtig wäre da auch eine deutsch-polnische Kooperation beispielsweise?
Ja, das ist eben so eines der Felder, die man kooperativ betrachten kann, die aber in der Praxis auch erstmal zweischneidig sind und eher zu mehr Konflikten führen. Denn ich meine, das polnische Interesse, wenn die hören, die USA ziehen aus Deu oder drohen aus Deutschland Truppen abzuziehen, dann sagen die Polen, ja, wenn sie da abziehen, können sie ja zu uns bringen. Nicht? Dann haben sie sozusagen Deutschland bestraft und Polen hat auch noch was davon, nicht? Dann wäre es für Europa sicher besser auch, als wenn die nach Amerika abgezogen werden, nicht? Aber Trump hat ja auch Polen angedroht, dass die versprochenen 4.000 Soldaten, die dort zusätzlich kommen sollten, auch nicht kommen, nicht? Und das führt eben dann in der Praxis zu Verwerfungen. Nawrocki, der jetzige Präsident, der aus dem nationalistischen Lager kommt, der hat immer in die Richtung gearbeitet, ich bin auch ein spezieller Buddy von Donald Trump und ich werde mal daran arbeiten, dass die aus Deutschland nach Polen rübergebracht werden, was nicht im deutschen Interesse ist, nicht? Und dann auch möglicherweise nicht im gesamteuropäischen Interesse. Da ist der Premierminister, der liberale Donald Tusk, viel, viel vorsichtiger und sagt, es sei auch im polnischen Interesse, dass die amerikanischen Truppen so viele wie möglich in Deutschland bleiben. Mit dem Abzug muss man jetzt mal klar sehen, es gibt ja Truppen in Deutschland, die sind nicht hier, um den Deutschen Gefallen zu tun, sondern die gehören zur amerikanischen Weltmachtrolle. Dazu gehört der Flugplatz Ramstein, über den alle Einsätze geflogen werden, östlich von uns. Dazu gehört das
Landstuhl.
Landstuhl, das größte Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten. Dann haben wir den Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern, über den jetzt gerade geredet wird, wo übrigens eine Kampfeinheit ist, eine amerikanische. Und wenn die abgezogen wird, das ist wirklich schlecht für uns, nicht? Also hoffen wir mal, dass das nicht passiert, nicht? Aber aus amerikanischer Sicht, da kann der Trump auch viel drohen. Da werden ihm manche Amerikaner sagen, da trittst du uns doch selber ins Knie. Ich meine, das ist doch nicht, du bestrafst doch nicht Deutschland, wenn du die amerikanische Präsenz, die für unsere globale Rolle wichtig ist, dezimierst, sondern du bestrafst die amerikanischen Interessen. Und dann hat er ja auch schon in der ersten Amtszeit gemacht, dass er damit gedroht hat. Dann haben die Militärs gesagt, Vorsicht, Herr Präsident, das ist von unserer Interessenlage ein bisschen anders zu beurteilen. Aber es gibt natürlich immer noch Truppen in Deutschland, die man abziehen kann, ohne dass das die amerikanische Macht beschränkt. Und trotzdem tut es den deutschen Bürgermeistern dieser Garnisonsstädte sehr, sehr weh, wenn die Kaufkraft weg ist, wenn die Jobs weg sind, und so weiter. Das ist nicht mehr so viel wie im Kalten Krieg, aber es ist immer noch wichtig. Also Strich drunter. Ich hoffe mal, dass es nicht ganz so schlimm kommt, wie der Trump angedroht hat. Ich hoffe, dass der Bundeskanzler sich mit weiteren amerikakritischen Bemerkungen etwas zurückhält, und da nicht auch noch Öl ins Feuer gießt. Am Anfang des Irankriegs war er ja auch klug genug, sich eher zurückhaltend zu äußern und nicht da einen neuen Konfliktfeld aufzumachen. Ich hoffe, er kehrt zu dieser vorausschauenden Weisheit zurück, und dann wird das vielleicht nicht so schlimm kommen. Aber insgesamt muss man sich schon darauf einstellen, dass wir nicht mit keinem Amerika, aber mit weniger Amerika in Europa zu rechnen haben. Und das betrifft auch Polen, denn das ist jetzt der letzte Punkt. Wenn wir uns die NATO-Ostgrenze anschauen, da haben wir eine Arbeitsteilung, nicht? Jedes dieser Länder an der NATO-Ostgrenze hat einen westlichen Partner, eine Art Schutzmacht, oder nicht? Wir Deutsche sind das für Litauen. Deswegen mache ich mir immer besondere Sorgen um Litauen, dass es da zu Konflikten kommt, vielleicht gar einem Angriff. Dann ist das ein direkter Angriff auf die Bundeswehr. Denn wir bauen dort eine Litauen-Brigade mit 5.000 Mann auf. Also die Briten und die Kanadier sind für die beiden anderen baltischen Republiken zuständig, Lettland und Estland. Und Amerika ist formal für Polen zuständig, ne? Für das größte Land. Das sich auch am besten selber wehren kann, weil es halt 40 Millionen sind mit demnächst 4 Divisionen Landstreitkräften, 300.000 Soldaten, nicht? Aber dennoch, da hat Amerika immer noch eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Rolle. Und auch dort sind amerikanische Soldaten im Land. Nur nicht so viele, wie vor Trump mal versprochen worden ist. Und ob die Trump versprochen hat, tatsächlich kommen, ist jetzt eben auch auf einmal in Frage gestellt. Und das ist alles nicht gut für Europa.
Ja, in der Tat, vielen Dank. Also es wird interessant sein, in der Zukunft zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. In Anbetracht der Zeit noch eine letzte kurze Frage. Die polnische Innenpolitik, darüber könnte man eine ganz eigene Folge machen. Trotzdem möchte ich zum Schluss noch mal darüber sprechen. Wir hatten 2023 die Wahl, die dann für uns Pro-Europäer doch eher erfreulich ausgegangen ist. Dann gab es die Präsidentschaftswahlen 2025, die für uns Pro-Europäer eher weniger erfreulich ausgegangen ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jetzt hat der polnische Präsident, Sie hatten ihn ja gerade ja auch schon erwähnt, natürlich auch gewisse Kompetenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn ich mich richtig informiert habe, ist er zum Beispiel Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen die kommenden Jahre in der polnischen Innenpolitik anschauen, wie groß könnte da der Einfluss sein, nennen wir es mal Konflikte oder Unstimmigkeiten in der polnischen Innenpolitik, die sich dann vielleicht auch auf die Neuordnung sicherheitspolitisch Europas auswirken oder auf die Kompetenzen bzw. Kapazitäten, die man dafür braucht, um diese Neuordnung bestmöglich zu gestalten in unserem Sinne?
Wir dürfen unsere Sympathien haben, ist ja klar. Wir können auch gerne, wie Sie das gemacht haben, das ist ja auch keine falsche Beschreibung, das eine Lager als proeuropäischer, liberaler, offener, für Deutschland angenehmer betrachten und das andere Lager als nationaler oder sogar nationalistischer und schwieriger als Partner. Das ist sozusagen die Betrachtungsseite, politisch-analytisch zulässig, vom Herzen her emotional auch. Wir müssen uns aber so aufstellen, dass wir mit beiden Seiten können. Und die mit uns. Also wir dürfen nicht zu sehr Partei ergreifen und das zu deutlich werden lassen, denn wir müssen auch mit den Polen kooperieren, wenn sie an der Regierung sind oder den Staatspräsidenten stellen, die uns normalerweise im Umgang nicht als die einfacheren, bequemeren erscheinen. Aber wir haben gemeinsame Bedrohungen und gemeinsame Sicherheitsinteressen, und die müssen in jeder politischen Konstellation, muss man damit umgehen können. Da ist eine gewisse Korrektur auch in Deutschland nötig, dass man sich ja klar macht, das sind nicht Wunschzettelfragen, sondern wir müssen realpolitisch mit der Lage umgehen und von der Entwicklung in den nächsten Jahren. Ja, 23, die Parlamentswahl nach 8 Jahren PiS war eine große Erleichterung, weil wenn die PiS eine dritte Legislaturperiode bekommen hätte, hätte sie die ganzen Reformen aus ihrer Sicht, aus unserer Sicht Verschlechterung, noch mehr einbetoniert. Dann wäre es noch schwieriger gewesen, die Wende rückwärts wieder zu einem liberalen, offenen Staat zu schaffen. Aber es ist einfach so gelaufen, dass die Hoffnung der Liberalen nicht aufgegangen ist, dass sie dann auch die Präsidentschaftswahl vergangenen Jahr gewinnen würden. Die hat halt wieder die Rechte gewonnen. Und jetzt haben wir halt einen Staatspräsidenten. Und insofern haben wir eine Kohabitation, wie man das in Frankreich nennt, einen rechten Präsidenten mit einer linken also einer liberalen Parlamentsmehrheit. Und so wie es im Moment läuft und mit der Unzufriedenheit, ist es halt gut vorstellbar, dass die nationalen Kräfte auch die nächste Parlamentswahl gewinnen. Dann haben sie den Präsidenten und die Parlamentsmehrheit ab Herbst kommenden Jahres. Und auch mit der Situation müssen wir klarkommen und schon heute darauf einrichten. Also so viel wie möglich jetzt noch mit Tusk machen, was alles geht, um Pflöcke einzuschlagen und Weichen so zu stellen, dass die Kooperation auch in den darauffolgenden Jahren schon mal eine gewisse Richtung bekommen hat und sich das möglichst gut durchhalten lässt und es nicht dann wieder zu Verwerfungen kommt. Jedenfalls sollten wir nicht auf Zeit spielen. Denn die Zeit spielt nicht für uns, die arbeitet eher gegen uns, sondern wir sollten versuchen, dass es da vorangeht, dass wir sozusagen meine Sichtweise, aber auch mein Ratschlag, wie man damit umgehen sollte. Und das bedeutet eben auch Dinge, die emotional wichtig sind, wie dieses Mahnmal für die polnischen Opfer. Bitte schnell bauen, jetzt nicht wieder auf die lange Bank schieben. In diesem Jahr der Wettbewerb zur Gestaltung, nächstes Jahr Baubeginn, hat der Staatskulturminister versprochen. Naja, bei all den europäischen und deutschen Ausschreibungsvorschriften, ob das wirklich dann so schnell geht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sollte nicht aus der Politik noch eine Verlangsamung zusätzlich reinkommen, sondern wir sollten wirklich zeigen, dass uns das ernst ist, dass wir vorankommen wollen und dass wir die polnischen Wünsche und berechtigten Hoffnungen und aber auch Ängste ernst nehmen und gemeinsam da in der gleichen Richtung arbeiten.
Sehr wichtiger Punkt, vielen Dank. Ja, ich muss auch noch mal sagen, bei der letzten Frage habe ich als emotionaler Europäer ohne der gegebenen journalistischen Distanz gesprochen, aber ich bin da komplett Ihrer Meinung. Also die Welt ist an vielen Stellen so, wie sie ist, und wir können tun, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, nicht gut daran, wenn wir uns die Welt so malen, wie wir sie gerne hätten, und dabei vergessen, dass wir dann uns in einem Feld bewegen, in dem wir eigentlich nicht sein wollen und können, weil wir dadurch uns in einer Fantasiewelt bewegen. Herr von Marschall,
ganz. Das ist ja auch einer der wichtigsten Aussagen oder eines der wichtigsten Kapitel in meinem jüngsten Buch, eben der Schwarze Dienstag, warum ein Krieg mit Russland droht und wie die Bundesregierung ihn verhindern kann. Dabei geht es genau darum. Wir können alle unsere Wünsche haben, wie die Welt sein sollte. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass sie anders ist, als wir sie gern hätten. Und wir müssen uns nach der realen Welt richten und nicht nach der Wunschwelt, die wir gerne hätten.
Genau. Also vielen Dank nochmal. Wer möchte, kann das Buch dann natürlich auch lesen und dann da vielleicht auch noch mal mehr ins Detail einsteigen. Erstmal möchte ich mich jetzt noch mal ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken und für die Einblicke, die Sie gegeben haben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant und ich hoffe, Ihnen hat diese erste polnische Folge im Sicherheitssonntag auch gefallen.
Zobaczymy. Schauen wir mal.
Vielen Dank, Dankeschön. Jetzt zum Schluss der Folge bleibt es mir wie immer nur, uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu bedanken für ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wo wir auch vertreten sind. Wir freuen uns auch immer über Kommentare und Anregungen. Also wir haben eine steigende Zuhörerzahl, was uns sehr freut, aber Feedback von den Hörerinnen und Hörern ist natürlich auch immer wichtig. Deswegen hier nochmal, wenn Sie möchten, wenn ihr mögt, kommentiert gerne. Ausblick auf die nächste Folge im kommenden Monat. Dort werden wir über Cybersicherheit und hybride Kriegsführung sprechen mit Ferdinand Gehringer. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, auch ein sehr relevantes und aktuelles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören, noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal mit Sicherheit Europa.
Der Europa-Podcast lebt von guten Gesprächen, starken Themen und von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn du dabei sein möchtest, dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. So hilfst du mit, dass wir auch in Zukunft Europa hörbar machen können. Vielen Dank für deinen Support.